HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Einig, nicht einig zu sein, die deutschen Bischöfe im Zeichen synodaler Konflikte. Niemöller prägt bis heute die evangelische Kirche in Hessen und Nassau, feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Und zum Erntedank der wichtigste Rat zum Glück, sei dankbar. Ein Gespräch mit der Psychologin Eva Vlodarek. In der vergangenen Woche trafen sich die deutschen katholischen Bischöfe in Fulda zu ihrer traditionellen Herbstvollversammlung. Die Debatten wurden beherrscht durch die Kontroversen zur Kirchenreform, die beim synodalen Weg in Frankfurt vor 3 Wochen neu aufgebrochen waren. Hermann Diehl berichtet.
Die Nerven, so scheint es, liegen blank bei Deutschlands höchsten Katholiken. Zum Auftakt der Versammlung in Fulda kritisierte der Vorsitzende Georg Betzing den Passauer Bischof Stefan Oster. Der hatte zuvor von unversöhnlichen Positionen gesprochen.
Wenn der Bischof Oster das sagt, jeder muss sich am eigenen Schopf greifen und sagen, wo kann ich denn auf andere zugehen? Und immer nur Nein stimmen ist sicher nicht der richtige Weg.
Der kleine Eklat also zum Auftakt und zum Ende der große. Der Schweizer Kurienkardinal Kurt Koch hatte den synodalen Weg mit einem Nazi-Vergleich verunglimpft. Georg Betzing verlangte öffentlich eine Entschuldigung. Die Nerven liegen blank, weil sich tatsächlich Änderungen in der Kirche anbahnen. Zum Ende der Versammlung in Fulda demonstrierten verschiedene Gruppen für diesen Wandel. Mit dabei Beatrix A. von Maria 2.0.
Nach der Bischofskonferenz ist vor der Bischofskonferenz. Uns ist ganz wichtig, am Ende nochmal einen Impuls zu setzen, dass sich endlich Veränderungen in dieser Kirche Platz schaffen.
Viele Bischöfe scheinen für den Wandel bereit. Nicht alle Bischöfe tragen alle Forderungen mit, aber eine große Mehrheit offenbar ganz viele. Nun reisen die deutschen Bischöfe im November nach Rom zum sogenannten Ad Limina-Besuch und sie wollen ihre Fragen in den Vatikan tragen. Bischof Betzing.
Einbezug von Frauen in Entscheidungspositionen der katholischen Kirche bis hinein in die sakramentalen Ämter. Die Fragen um Geschlechtlichkeit und Partnerschaft, die Fragen von Gewaltenteilung. Diese Fragen sind überall in der Weltkirche präsent.
Wie präsent allerdings in der Weltkirche die deutschen Positionen in diesen Fragen sind, da gibt es bislang wenig Zeichen für großen Optimismus. Viel weiter ist die katholische Kirche in der Aufarbeitung der Missbrauchsfrage. Doch hier, sagt Matthias Katsch vom Betroffenenverband Eckiger Tisch, verstecke sich die Kirche noch immer hinter staatlichen Regelungen. Und umgekehrt verstecken sich der Gesetzgeber, andere Gruppen und die Öffentlichkeit hinter der Kirche.
Es gibt halt oftmals noch eine, ich würde es fast sagen, Komplizenschaft der Öffentlichkeit, die in bestimmten Bereichen nicht so genau hinsehen möchte.
Wie war und ist es möglich, dass in der Kirche und in der Gesellschaft alle die Augen vor dem Leid der Betroffenen geschlossen haben? Der neu benannte Missbrauchsbeauftragte der Bischofskonferenz, der Aachener Bischof Helmut Dieser, sagte, weil das Thema so giftig, so toxisch ist.
Es zerstört soziale Beziehungen. Nicht nur in der Kirche, in der Gesellschaft im Ganzen. Und weil das so ist, gibt es einen Grundreflex des Verschweigens. Das sind alles so himmelschreiende Dinge und so giftige Sachen, die anzuschauen ganz schwer ist, aber unerlässlich. Dass wir das himmelschreiende, von keinem zu verantwortende Unrecht beim Namen nennen müssen.
Das Unrecht beim Namen nennen und einen auch finanziellen Ausgleich mit den Betroffenen leisten. Dazu haben die Bischöfe nun noch einen zweiten Beauftragten eingesetzt, den Freiburger Erzbischof Stefan Burger. Dessen Vorsatz könnte auch Resümee der Bischofskonferenz in Fulda an sich sein und Ausblick auf den synodalen Weg und den Besuch der deutschen Bischöfe in Rom im November.
Wir wollen neue Wege gehen. Wir wollen Wege gehen mit den Betroffenen zusammen. Wir sind mit der Arbeit noch lange nicht fertig. Sie muss in Zukunft auch weitergeführt werden, ohne Wenn und Aber.
Einig, nicht einig zu sein. Die Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe im Zeichen synodaler Konflikte. Gestern vor genau 75 Jahren wurde die evangelische Kirche in Hessen und Nassau gegründet, und zwar auf einer Synode in Friedberg. Das wird an diesem Wochenende am Gründungsort in Friedberg kräftig gefeiert. Lothar Bauerochse hat mit dem EKHN-Kirchenpräsidenten Volker Jung darüber gesprochen, was die südhessische Kirche seit ihrer Gründung besonders kennzeichnet. Als damals am 30. September und 1. Oktober 1947 die 120 Vertreter der drei selbstständigen evangelischen Kirchen von Nassau, Hessen-Darmstadt und Frankfurt zum Landeskirchentag in Friedberg zusammenkamen, da stand die Gründung einer gemeinsamen Kirche durchaus nicht fest. Denn 1933 schon hatten die Nazis erstmals eine Zwangsvereinigung der drei Kirchen verfügt. Daran wollte man nicht nahtlos anknüpfen, sagt Kirchenpräsident Volker Jung.
Es stand durchaus in Frage, ob man da weitermachen sollte oder ob man sich wieder auseinanderbewegen sollte. Dann hat man aber diesen Beschluss gefasst und hat mit der Namensänderung einen Neuanfang markiert. Man hat aus der evangelischen Kirche in Nassau, Hessen, eine evangelische Kirche in Hessen und Nassau gemacht und so die EKN gewissermaßen gegründet.
Treibende Kraft war damals Pfarrer Martin Niemöller. Der rechtsnationale U-Boot-Kommandant aus dem Ersten Weltkrieg war Mitte der 1930er Jahre zum Gegner Hitlers geworden, schloss sich dem kirchlichen Widerstand an und entging nur knapp der Hinrichtung. Er war geprägt durch die Tradition der bekennenden Kirche und sorgte auch in der neuen Kirche für entsprechende Strukturen. Zum Beispiel gibt es in der EKHN bis heute kein Bischofsamt. Der Kirchenpräsident leitet die Kirche gemeinsam mit den Pröbstinnen und Pröbsten und mit Laienvertreterinnen und Vertretern aus der Synode. Jetzt, zum 75. Jubiläum, wird Martin Niemöller mit einem Platz im Darmstädter Paulusviertel geehrt. Vielfalt ist für Kirchenpräsident Jung eines der Kennzeichen der EKHN seit ihrer Gründung. Gleichzeitig sei sie offen und bekenntnisstark.
Also Vielfalt in der EKN bedeutet, dass die unterschiedlichen konfessionellen Prägungen im Protestantismus ihren Raum haben, lutherisch, reformiert, uniert, spielt heute im Bewusstsein vieler kaum noch eine Rolle, aber damals in der Gründungsphase war das noch ganz entscheidend. Vielfalt bedeutet aber auch das Miteinander von Stadt und Land und ganz unterschiedlichen kulturellen Prägungen, die damit verbunden sind. Das ist ein Wesensmerkmal der EKN. Auch unterschiedliche Ausprägungen, die Art, den Glauben zu leben, die ganz fromme Prägung oder auch die eher politisch orientierte Prägung, die haben im Dach der EKN ihren Platz.
Mit aktuell 1,4 Millionen Mitgliedern in gut 1000 Gemeinden in Hessen und in Rheinland-Pfalz gilt die EKN als eine der mittelgroßen im Verbund der EKD. Aber sie galt immer schon als eine besonders innovative Kirche. 1950 schon richtete sie als erste Kirche eine Planstelle für eine Theologin ein. 1988 wurde Helga Trösken Pröbstin in Frankfurt und damit die erste evangelische Frau in einem bischöflichen Amt. 1986 schon stößt die Kirche einen offenen Dialog über Homosexualität an. Seit 2002 können sich homosexuelle Paare segnen lassen. Für weltweites Aufsehen sorgte 2017 der Segensroboter Bless You Too, den die EKN zum Reformationsjubiläum auf der Weltausstellung in Wittenberg präsentierte. Ein umgebauter Bankautomat, der in mehreren Sprachen Segenswünsche formulierte. Das Jubiläumsjahr ist allerdings für die EKHN kein Jubeljahr. Wie alle Kirchen hat sie mit deutlichen Anzeichen einer Krise zu kämpfen. Ein massiver Vertrauensverlust, der sich in galoppierenden Austrittszahlen zeigt.
Das sind große Herausforderungen, die auch sehr belasten. Wir versuchen nach Kräften etwas dagegen zu tun, indem wir eine gute Arbeit machen, indem wir Vertrauen gewinnen durch die Art, wie wir auch mit schwierigen Fragen umgehen. Ich muss das Thema sexualisierte Gewalt nennen, das natürlich ganz im Zentrum des Vertrauensverlustes steht und wo wir versuchen, durch gute Aufarbeitung auch hier Vertrauen zurückzugewinnen.
Niemöller prägt bis heute. Die EKHN feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Das war ein Beitrag von Lothar Bauerochse. HR Info Himmel und Erde, heute am Erntedankfest. Das ist ein ganzer Tag für die Dankbarkeit, alle Jahre wieder. Und auch eine Erinnerung an eine Lebenshaltung, die vielleicht einer der wichtigsten Wege zum Glück ist. Davon ist unsere Gesprächspartnerin Eva Vlodarek überzeugt. Sie ist Psychologin und eine der erfolgreichsten YouTuberinnen für Lebensfragen mit ihrem Kanal Dr. Vlodareks Life Coaching. Mit ihr hat meine Kollegin Daniela Baumeister gesprochen. Als Eva Vlodarek in ihrem YouTube-Kanal 100.000 Abonnenten erreicht hatte, inzwischen sind es mehr als doppelt so viele, da hat sie ihre 10 besten Tipps für Glück und Erfolg verraten. Und an Nummer 1 stand, sei dankbar. Warum ist die Dankbarkeit so zentral für ein glückliches Leben?
Also Dankbarkeit ist für mich so eine Art Navigationssystem zum Guten. Wenn ich dankbar bin, dann richte ich meinen Blick auf das, was ich habe oder das, was ich bin, vielleicht auch gesund oder ähnliches, und weg von dem, was mir fehlt. Und es ist ja so, es ist immer beides da, also das Negative und das Positive, das Licht und Schatten. Und Dankbarkeit richtet eben meinen Blick auf das Gute, also ist eine Frage der Aufmerksamkeit.
Warum ist die Dankbarkeit denn so zentral für ein glückliches Leben?
Nun ja, die Dankbarkeit hilft mir, mich auf das zu fokussieren, was gut funktioniert. Und das bedeutet, dass ich also nicht bitter werde oder nicht neidisch bin oder also alle diese ganzen in Anführungsstrichen negativen Gefühle, die werden durch die Dankbarkeit auch ausgelöscht. Also die hat ganz viele sehr positive Funktionen.
Sie sagen, wenn man sich auf das Gute konzentriert, dann geht's einem besser. Das leuchtet mir ein. Was bewirkt Dankbarkeit ganz konkret?
Nun, also das muss ich mir gar nicht ausdenken. Das ist jetzt auch schon in Studien sehr gut bewiesen. Die Dankbarkeit, die ist übrigens noch gar nicht so lange im Fokus der Wissenschaft. Also das sind erst so ein paar Jahre. Und einer der führenden Forscher auf dem Gebiet, das ist Robert Emmons, ein Psychologieprofessor aus Amerika. Und der hat eine interessante Studie gemacht. Und die möchte ich Ihnen gerne mal zitieren, weil die das so gut belegt. Und zwar hat er eine Gruppe von Versuchspersonen angewiesen, dass die 10 Wochen lang Protokoll führen sollten. Und zwar, die Gruppe wurde dann in 2 Teile geteilt. Die eine sollten alles aufschreiben, was ihnen Gutes passiert ist. Also ganz kleine Dinge, ne? Hab einen Parkplatz gefunden oder sowas in der Richtung. Und die andere Gruppe sollte über ihre Probleme schreiben. Also mein Mann hat mal wieder die Küche nicht aufgeräumt, so in der Kategorie etwa. Und am Ende nach diesen 10 Wochen hat man das alles nochmal untersucht, wie es denen ging, und dann hat sich herausgestellt, also die Dankbarkeitsgruppe, die war um 25% glücklicher, die war entspannter, die hatten besser geschlafen, also ne, konnten sich besser entspannen, und sogar, da haben die Leute, mit denen die zu tun hatten, die haben ihnen sogar bestätigt, sie wären sozialer geworden. Kann ich mir gut vorstellen, wenn man so positiv gestimmt ist, dann kommt man auch besser an. Also das ist ein sehr schöner Beweis dafür, was Dankbarkeit bewirkt, sowohl körperlich als eben auch psychisch und mental und für unsere Gefühle.
Das heißt also, im Grunde ist es eine Art positives Denken?
Ja, das kommt jetzt drauf an, wie Sie das positive Denken definieren. Also wenn Sie sich jetzt auf diese amerikanische Philosophie nach Dr. Murphy beziehen, dann würde ich sagen, nein, eher nicht. Weil sich auf Dankbarkeit zu konzentrieren, hat nichts mit Illusionen zu tun. Also, und es hat auch nichts mit Fantasie zu tun. Ich stelle mir vor, alles ist rosarot und ich blende aus, was nicht gut ist. Sondern es bedeutet einfach, dass ich mich auf das Positive konzentriere, das es bereits in meinem Leben gibt. Insofern ja, positives Denken, aber nicht so als Ideologie.
Wie ist das denn in Krisen? Wir haben ja im Moment reichlich davon. Kann man sich denn tatsächlich was in die eigene Tasche lügen, weil manche Situationen einfach zu schwierig sind, um sie zu dankbar zu sehen?
Also in die Tasche lügen sollen Sie sich bitte auch gar nichts. Und ich weiß wohl, das ist ungeheuer schwer. Ich möchte ja auch nur was vermitteln, was ich auch selber ausprobiere. Und ich weiß, wie schwer das ist. Also einmal die Krisen, in denen wir jetzt uns gerade befinden, nicht? Politisch und in der Welt, aber auch Krankheit oder Unfälle oder Trennung oder Armut. Also da ist man erstmal verzweifelt und traurig. Und ich bin da ganz bestimmt nicht so zynisch zu sagen, nur seien Sie mal ganz schnell dankbar, dann geht es ihnen wieder gut. Aber gerade in diesen Situationen ist es so nötig, dass wir dankbar sind, weil das einmal unsere Stimmung verändert, und das brauchen wir, um Kraft zu sammeln, und es macht auch die Situation erträglicher. Und das ganz praktisch kann man das so machen, dass man sich fragt, was funktioniert denn noch? Was ist denn noch gut? Und manchmal sind das nur die Basics, wie das Dach über dem Kopf oder dass man genug zu essen hat, auch noch in einer Krise.
Wenn wir jetzt auf die Zeit, auf die Krisenzeit schauen, auf die teuren Gasabschläge oder Stromabschläge, eventuell kommt ein kalter Winter, es gibt Krieg, vielleicht wieder Corona. Dieses sei dankbar, kann die negative Stimmung tatsächlich beeinflussen?
Ja, das kann es. Probieren Sie es einfach aus. Oder nicht Sie jetzt unbedingt, das sollten ja auch die Hörer und Hörerinnen tun. Wenn Sie jetzt auf der Stelle sich mal überlegen, drei Dinge, für die Sie wirklich in Ihrem Leben dankbar sein können, und Sie dürfen das auch gerne erweitern auf fünf Dinge, die, für die Sie dankbar sind, dann werden Sie merken, wie sich plötzlich Ihre Stimmung ändert. Also das ist sofort fühlbar. Sie können auch das Kontrastprogramm mal machen. Denken Sie an drei Dinge, die mal wieder so richtig schief laufen und schlimm sind. Und Sie merken, dass Sie sich dann damit, ja, ich sag mal, hochbeamen oder runterbringen können.
Ich kann das gut nachvollziehen, was Sie eben gesagt haben mit dem Parkplatz. Wenn man da spät abends kommt und einen findet, ist man tatsächlich für einen Moment etwas glücklicher, wenn man nicht stundenlang im Kreis fährt. Ist es ein Resilienzfaktor, der auch anhält, damit ich etwas stabiler werde?
Ja, aber das setzt voraus, dass Sie es öfter einsetzen. Also mal dankbar zu sein, das wird Sie im Moment zwar stärken, aber nicht dauerhaft. Aber wenn Sie lernen, Dankbarkeit als Grundhaltung zu entwickeln, dann wird es Sie auf jeden Fall auch resilienter machen.
Wenn Dankbarkeit so wichtig ist für unser Glück, warum ist sie dann nicht in die Wiege gelegt und ist immer da?
Ja, wir haben sie leider nicht in unserer DNA und das hat auch einen ganz guten Grund. Und zwar, dass wir unsere Aufmerksamkeit mehr auf negative Dinge richten als auf positive, ist so eine Art genetisches Schutzprogramm. Also es war so, dass für das Überleben von unserer Spezies es immer nötig war, dass man auf die Gefahren achtete. Also schon damals im Urwald sollte man eher auf den Säbelzahntiger gucken als auf die friedlichen Tiere. Und das bedeutet, wir haben es nicht in unserem Programm. Wir müssen es tatsächlich lernen und üben. Aber deshalb ist es ja jetzt gerade so auch in den Fokus gekommen, weil es sich zeigt, wie wichtig das ist.
Gibt es eine Dankbarkeitsübung, die Sie selbst pflegen und die Sie besonders wirksam finden, um glücklicher zu werden oder glücklich zu bleiben?
Oh ja. Und die kann ich auch wirklich empfehlen. Die macht nämlich auch noch Freude. Das ist jetzt nicht nur Arbeit. Und zwar ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Das bedeutet, dass Sie sich einen Kalender, so ein kleines Notizbuch anschaffen und wo die Daten drin sind. Und dass Sie jeden Abend kurz vorm Schlafen gehen mal kurz Rückschau halten. Was war heute schön und was war heute gut? Auch da kleine Dinge. Und manchmal ist es vielleicht nur eins, aber so, das kann in der Größenordnung sein, mich hat jemand angelächelt, ich habe ein Kompliment gekriegt, ich habe ein Schnäppchen im Ausverkauf gemacht, was auch immer. Und das schreiben Sie als Stichwort dann in Ihr Dankbarkeitstagebuch. Und wenn Sie das regelmäßig machen, dann werden Sie merken, wie viel Gutes Ihnen am Tag passiert. Also ich mache das ja selber und wenn Sie mich gefragt hätten, na, wie war denn heute so Ihr Tag, Frau Vlodarek, dann hätte ich gesagt, na ja, so alles okay, nichts weiter furchtbar, aber auch nicht doll. Aber wenn ich mir das so bewusst mache, dann erinnere ich mich plötzlich an die vielen schönen kleinen Dinge. Oh ja, und das macht einfach glücklich und außerdem schlafen Sie dann auch besser.
Die Psychologin Eva Vlodarek antwortete auf Fragen von Daniela Baumeister. Ihr YouTube-Kanal, wo es ganz viel Lebenshilfe gibt und der sehr erfolgreich ist, ist Dr. Vlodareks Life-Coaching. Eine Fundgrube in allen Lebensfragen.
HR Info. Himmel und Erde.
Zum Freiwilligendienst, zum freiwilligen sozialen Jahr kann man ins Altenheim gehen, ans Wattenmeer oder auch nach Lateinamerika. Es gibt einige Möglichkeiten, die Zeit nach der Schule oder auch eine Auszeit im Beruf sinnvoll zu nutzen. Eine davon ist kaum bekannt, nämlich das Freiwillige Ordensjahr. Mitbeten, mitarbeiten und mitleben in einem Kloster. Mehrere Dutzend Klöster in Deutschland bieten diese Art von Freiwilligendienst an für Menschen im Alter von 17 bis 75. Burkhard Schäfers war für uns in der Benediktinerinnenabtei Kloster Engeltal im Wetteraukreis und hat eine Freiwillige begleitet.
Ein bisschen befremdlich. Man hat natürlich ein gewisses Bild im Kopf, gerade diese Strenge, und man lebt da so.
Ihr Tag hat eine klare Struktur und das Leben feste Regeln. Die Benediktinerinnen im Kloster Engeltal leben in Klausur. Gebet und Arbeit prägen den Alltag.
Ich komme ja aus einem ganz anderen Leben und da natürlich von heute auf morgen reinzutauchen in sein Leben, das ist schon herausfordernd.
Johanna Hauf ist 26 Jahre alt und Freiwillige auf Zeit im Kloster. Vorher hat sie als Ergotherapeutin gearbeitet und mit ihrem Freund zusammengelebt. Dann kam die Trennung.
Mein letztes Jahr war einfach so ein Umbruch, so gerade Mitte 20, sich nochmal zu orientieren, was ist mir wirklich wichtig oder wo möchte ich wirklich hin und gerade so in dieser schnelllebigen Zeit bei mir selber anzukommen.
Aus ihrer Heimatstadt Göttingen zog Johanna Hauf ins hessische Kloster Engeltal. Hier versammelt sie sich morgens, mittags und abends mit den Schwestern zum Gebet in der Kirche und arbeitet im großen Klostergarten mit.
Weil es auch nicht darauf ankommt, wie viel schaffe ich in der Zeit, wie häufig im Arbeitsleben, sondern zu beginnen und das einfach zu tun.
Diese Art von Freiwilligendienst gibt es seit 3 Jahren. Er ist eine Idee der Deutschen Ordensobernkonferenz. Das Angebot ist wenig bekannt und mag auf viele erstmal befremdlich wirken. Interessierte können 3 bis 12 Monate ins Kloster gehen. Bundesweit machen fast 60 Orden mit. Darunter die Benediktinerinnen aus Kloster Engeltal, 30 Kilometer nordöstlich von Frankfurt, mit ihrer Äbtissin Elisabeth Kralemann.
Wir Ordensleute sind davon überzeugt, dass unser Leben sinnvoll ist. Auch der Rhythmus, den wir leben von Gebet und Arbeit und Gemeinschaft, dass das ein wohltuender Rhythmus ist, auch für alle Menschen.
Die meisten Orden sind überaltert und finden kaum Nachwuchs. Dazu kommt die Vertrauenskrise der katholischen Kirche. Trotzdem will Schwester Elisabeth den Freiwilligendienst nicht als Marketingaktion verstanden wissen.
Die Menschen heute sind oft so verunsichert und erschüttert. Also angefangen mit der Corona-Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine, die wirtschaftliche Lage. Das sind Dinge, die Menschen ja doch sehr existenziell berühren. Und da können die Klöster Orientierungspunkte sein für Lebens- und Glaubensfragen.
Orientiert hat sich auch Johanna Hauf. In Engeltal wurde ihr bewusst, wohin der Weg führen soll, nämlich in einen Job in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung.
In mir drin hat sich einiges sortiert. Ich bin klarer geworden, bin irgendwie einfach mehr bei mir, geerdeter durch diese ganze Gartenarbeit wirklich. Jetzt drängt sich mein Inneres danach, die neuen Schritte weiterzugehen.
Das Freiwillige Ordensjahr, ein Angebot am Beispiel von Kloster Engeltal, dargestellt von Burkhard Schäfers. Fabian Vogt aus Oberstetten ist Pfarrer und Musiker und er hat jetzt etwas ganz Besonderes geschafft. Er hat nämlich für das evangelische Missionswerk zum 50-jährigen Bestehen ein Lied geschrieben und das in die Welt hinausgeschickt. Was dabei rausgekommen ist, berichtet Anne-Kathrin Hochstrat.
Together we are free.
Together we are free. Zusammen sind wir frei. So der Titel des Jubiläumslieds für die evangelische Mission in Solidarität, kurz EMS. Fabian Vogt hat dafür eine englische Version geschrieben.
Die Idee dahinter war, wie ich finde, eine ganz tolle, nämlich zu sagen, wir könnten doch ein Lied in die 25 Partnerkirchen der EMS schicken und sie einladen, macht eure eigenen Versionen daraus, dass wir am Schluss, wenn es geht, möglichst 25 verschiedene Versionen eines Liedes haben, um deutlich zu machen, Musik verbindet Menschen über Kulturgrenzen hinweg und wir können gemeinsam in der Musik Gemeinschaft ausdrücken.
Die englische Ursprungsversion von Fabian Vogt wurde auf der Webseite des Missionswerks veröffentlicht. Dazu die Noten und verschiedene Playbacks. Dann wurde das Lied in die Welt geschickt. Ob wir hier in Hindi, Indonesisch und Arabisch, Koreanisch oder sogar von einem südafrikanischen Posaunenchor. Die Rückmeldungen haben auch die Köpfe hinter dem Projekt überrascht. So wie Ulrike Pfapp. Sie arbeitet bei der EMS und hat die Einsendung koordiniert.
Also zunächst war man schon sehr skeptisch, würde das funktionieren, ein Lied in die Welt schicken und dann, was kriegt man da zurück, in welcher Qualität? Und wir sind total begeistert. Wir haben 20 verschiedene Versionen von diesem Ursprungslied. Es ist zusammengeführt in ein Medley. Und wir haben eben ganz unterschiedliche Arten. Wir haben Kinder drauf, wir haben Jugendgruppen, hochprofessionelles Video aus Korea. Also es ist einfach schon der Hammer.
Ein Lied geht um die Welt. Fabian Vogt singt für viele Millionen im evangelischen Missionswerk. Und das war's hier in HR Info, Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.